Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine letzte Botschaft. Da ging es ja um die Standhaftigkeit und darum, wie wir zu dieser Standhaftigkeit gelangen, dass wir tiefe Wurzeln darauf schlagen wie ein Baum. Und ein zentraler Gedanke war, die Quelle bestimmt ja auch unsere Lebenskraft. Ein Baum, er kann nach außen hin stark erscheinen, seine Rinde wirkt vielleicht fest, seine Krone ist vielleicht grün und doch kann er innerlich dem Austrocknen nahe sein. Denn entscheidend ist ja etwas Unsichtbares, auch in unserem geistlichen Leben. Entscheidend ist, dass wir mit unseren Wurzeln die Wasserquelle erreichen und nicht alles, was nach Leben aussieht, trägt auch wirklich Leben in sich. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Man kann aktiv sein, wir können ein geordnetes Leben führen, wir können vielleicht einen moralisch guten Wandel führen und in vielen auch vielleicht bewusst, Pflichtbewusstsein sein. Und dennoch mag uns oder mögen wir aus eigener Kraft leben. Und dann ersetzt nämlich die menschliche Anstrengung die Abhängigkeit von Gott oder auch die Gewohnheit im Gott dienen, ersetzt die enge Gemeinschaft mit Gott. Und so ist es immer wieder auch für uns gefährlich, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft besinnen. Denn wir sind ja eigentlich dazu berufen, dass wir nicht aus uns selbst leben, aus uns selbst leben sollen, sondern aus ihm. Und wir lesen in Jeremia 2, Vers 13 einmal folgenden Vers. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich hier und da ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Gott zeigt hier seinem Volk eine zwiefache Sünde auf. Es ist nicht nur die Sünde, sondern auch deren Torheit hier genannt, nämlich die lebendige Quelle wird verlassen. Wir wissen ja, dass Gott selbst die lebendige Quelle ist und damit auch der Ursprung alles echten Lebens, der geistlichen Kraft, Erquickung und auch der Führung und auch Versorgung. Aber stattdessen sucht der Mensch ja eigene Orte, eigene Kräfte, die nicht tragen können. Und wir können sagen, das sind menschlich gemachte Ersatzquellen. Und sie stehen für alles, worauf der Mensch vertraut, nachdem er Gott verlassen hat. Und genau darin liegt ja auch das Wesen des eigenkräftigen Lebens. Der Mensch versucht, sich selbst zu tragen und sich selbst geistlich aufrecht zu erhalten. Er nimmt vielleicht eine religiöse Form an, vertraut auf seine Begabung, auf seine Talente, schließt vielleicht auch Bündnisse mit anderen Glaubensrichtungen, aber löchrige Brunnen, sie stillen keinen Durst. Kurzfristig mögen sie etwas bieten, aber sie können das Wasser nicht halten. Es wird abfließen, bis dann irgendwann mal ein vertrockneter Brunnen übrig bleibt. Wir können auch sagen, diese Brunnen mögen vielleicht manchmal auch mühevoll erstellt worden sein, aber sie können kein Leben geben. Sie versprechen vielleicht Halt, eine gewisse Erfüllung oder auch Kraft, aber am Ende bleibt die Seele durstig und leer. Und so können wir festhalten, eigene Kraft kann kein geistliches Leben erzeugen. Nur was aus Gott geboren ist, das lebt aus Gott. Alles, was wir in unserem geistlichen Leben benötigen, finden wir ja auch in Gott und auch nur dort finden wir es. Darum wollen wir die Botschaft heute unter dem Gedanken stellen, lebe nicht aus eigener Kraft. Und wir begreifen dabei den vierten Gedanken der letzten Botschaft noch einmal bewusst auf. Die Quelle bestimmt unsere Lebenskraft. Denn nicht nur die Frage, ob wir Wurzeln haben, ist entscheidend, sondern auch, womit wir verbunden sind. Und darum sollen uns heute vier Gedanken leiten. Erstens, ohne Christus können wir nichts tun. Zweitens, in Christus ist die Quelle des Lebens. Drittens, ohne bleibende Verbindung zu Christus trocknen wir aus. Und viertens, durch den Heiligen Geist lebt Christus in uns wirksam. Kommen wir zu dem ersten Teilgedanken. Ohne Christus können wir nichts tun. Vielleicht ein Bild aus der Natur. Wir können mal einen abgeschnittenen Ast betrachten. Der Zweig kann unmittelbar nach dem Abschneiden noch frisch aussehen und für kurze Zeit trägt er auch noch grüne Blätter und er mag so den Anschein erwecken, er lebt noch. Doch die Trennung von der Lebensquelle hat ja bereits begonnen, ihn auszutrocknen. Und nicht der äußere Eindruck ist somit entscheidend, sondern entscheidend ist die Verbindung zur Lebensquelle und die geistliche Anwendung dieses Bildes. Auch ein Mensch kann noch eine Zeit lang engagiert sein und auch wirksam erscheinen, obwohl er innerlich keine Verbindung mehr mit Gott besitzt. Und das religiöse Leben, es kann so vielleicht weiterlaufen, aber während die innere Kraft immer mehr schwindet und zurückgeht. Und so kommen wir dann zu einem Bibelvers aus dem Abschnitt, den wir bereits gelesen hatten in der Einleitung. Johannes 15, Vers 5, dort heißt es: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das heißt ja hier, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier heißt es nicht, dass wir dann vielleicht wenig machen können. Nein, hier ist explizit erwähnt, wir können nichts tun. Und der natürliche Mensch möchte gern meinen, er könne mit etwas mehr Eifer, mit etwas mehr Einsatz, vielleicht auch mit etwas mehr religiöser Übung ein geistlich tragendes Leben hervorbringen. Aber dem ist nicht so und Gottes Wort lehrt uns etwas anderes. Geistliches Leben kommt nicht aus dem Fleisch, sondern aus dem Wirken Gottes durch Christus und dem Heiligen Geist. In Sacharja 4, Vers 6, da lesen wir ein Schriftwort. Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das ist ein Bibelvers aus dem Abschnitt, wo Gottes Volk doch auch wieder den Tempel aufbauen wollte. Und wir können sagen, ja, war da genug Kraft vorhanden durch Menschenhand, waren die äußeren Voraussetzungen alle soweit erfüllt, um solch ein großes Werk wieder zu vollrichten. Aber hier wird ja wirklich deutlich gemacht, es sollte nicht aus eigener Kraft entstehen, es sollte nicht durch ein Heer geschehen, sondern der Geist Gottes sollte alles wirken, alles leiten und somit den Aufbau doch auch ja, führen und leiten. Der Begriff Herr, der weist ja auf so eine Stärke hin, auf eine menschliche Stärke, vielleicht auch Macht oder Gewalt. Aber auf das, was Menschen sammeln, vielleicht auch ordnen oder auch einsetzen können, ja, was ist das gegenüber dem, was doch auch der Geist Gottes auswirken kann? Und die Kraft, die hier erwähnt wurde, weist ja auf innere menschliche Fähigkeiten hin, vielleicht auch Fleiß, auf Begabung, die wir besitzen, vielleicht auch Willensstärke, vielleicht auch eine gewisse Entschlossenheit, etwas zum Ende zu führen. Und beides an sich ist ja nicht bedeutungslos. Es ist wichtig in unserem Leben, dass wir diese Eigenschaften besitzen. Aber um Gott das Werk Gottes bauen zu können, ist doch noch viel mehr notwendig. Es ist der Geist Gottes und somit wird auch hier in diesem Bibelvers unser Blick auf das Wesentliche, auf das Entscheidende gerichtet, nämlich dass der Geist Gottes die Quelle des geistlichen Lebens ist. Wir lesen einen Bibelvers in Römer 8, die Verse 7 bis 8 einmal. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott, sinnte mal das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, mögen Gott nicht gefallen. Also Gottes Reich wird nicht durch eine menschliche Stärke gebaut. Eigene Kraft kann vielleicht ein Verhalten anpassen, aber das Herz kann es nicht erneuern. Und so kann Pflichtbewusstsein einiges hervorbringen, aber es kann nicht die Liebe zu Christus hervorbringen. Und darum ist ein Leben aus eigener Kraft nicht nur zu schwach im Reiche Gottes, sondern auch dem Wesen nach ungeeignet für das Reich Gottes. Und dieser Bibelvers geht ja in seiner Aussagekraft noch viel weiter und bezeichnet die fleischliche Gesinnung gar als eine Feindschaft wider Gott. Und warum ist diese Aussage wahr? Weil der fleischlich gesinnte Mensch in seiner Ausrichtung ja etwas in sich trägt, die Gott nicht untergeordnet sein möchte. Und solch ein Mensch möchte nicht in Unabhängigkeit von Gott leben. Er steht innerlich gegen auch Gottes Herrschaft. Er kann sich nicht unterordnen. Und das Fleisch kann Gott nicht gefallen, weil seine Quelle falsch ist. Wir lesen in 1. Korinther 2, Vers 14, den Bibelvers 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Also Paulus beschreibt hier den natürlichen Menschen in seinem alten Zustand. Aus sich selbst heraus hat er keinen Zugang zu dem, was vom Geiste Gottes kommt. Und darum kann geistliches Leben nicht aus menschlicher Begabung oder aus menschlicher Bildung oder religiöser Anstrengung entstehen, sondern nur dort, wo Gott doch auch durch seinen Geist ins Herz Eingang gefunden hat, wo das Herz geöffnet wurde und dadurch auch eine entsprechende Erneuerung stattgefunden hat. Es gibt ja viele Menschen, die ein geistliches Leben nicht verstehen oder auch nicht recht beurteilen können. Wenn wir mal so an unsere Arbeitskollegen denken oder auch an die Menschen, die um uns herum wohnen. Sie sehen vielleicht die äußeren Handlungen eines Gläubigen, aber sie erkennen ja nicht die wahre Quelle, aus der diese Taten entstehen, aus der dieses Leben kommt. Und darum erscheint ihnen manchmal so, dass Gott dienen als unverständlich, vielleicht auch als übertrieben oder sogar gar als töricht. Warum sollte auch ein Mensch seiner eigenen Kraft misstrauen oder sich ganz auf Gott verlassen? Warum sollte er im Verborgenen beten, auf Gottes Führung warten, sich unter Gottes Wort beugen und nicht einfach so nach menschlicher Vernunft handeln? Für den natürlichen Menschen wirkt das Gottdienen oft wie so eine Leichtgläubigkeit, Einbildung oder auch als unnötig. Aber die Ursache liegt darin, dass geistliches Leben nur durch den Geist Gottes erkannt werden kann. Und Paulus sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ein natürlicher Mensch kann vielleicht eine Predigt hören, vielleicht eine Bibelstelle lesen und vielleicht auch religiöse Begriffe erklären, aber er nimmt es nicht als göttliche Wahrheit auf. Sie dringt nicht in ihn hinein, sodass es Licht erzeugt. Und ein solches Licht, das auch ihn dann von der Sünde überführt und als neues Leben in sein Herz gegeben wird. Ihm fehlt dieses geistliche Urteilsvermögen, weil ihm die Gemeinschaft mit der Quelle fehlt. Und so wie ein Blinder das Licht nicht beurteilen kann oder beschreiben kann, weil ihm ja das Sehvermögen fehlt, und so kann auch der natürliche Mensch geistliche Wirklichkeiten nicht recht erkennen, weil sie ja geistlich beurteilt werden müssen. Und so sehen wir, dass wir ein Leben mit eigener Kraft, dass wir da nicht weiter und vorwärts kommen, sondern wir müssen uns dem Geist Gottes hingeben. Wir müssen zu der wahren Quelle des Lebens kommen, nämlich Christus. Vielleicht, das soll der zweite Gedanke sein, in Christus ist die Quelle des Lebens. Auch hierfür ein Bild aus der Natur. Wir kennen sicherlich die Quellen, die wir so in dem Gebirge finden und Eine echte Quelle speist sich ja nicht aus der Oberfläche, nicht von dem Regen, der herunterfällt, sondern eine Gebirgsquelle, die sprudelt ja, weil aus dem Inneren ein Zufluss besteht. Und deshalb versiegt sie ja auch nicht sofort, wenn es oberirdisch mal nicht regnen sollte, sondern die Quelle, sie sprudelt weiter. Und sie trägt das Leben weiter, weil ihr Ursprung tief im Verborgenen liegt. Und die geistliche Anwendung dieses Bildes aus der Natur ist ja, so liegt die Kraft eines Kindes Gottes auch im Verborgenen, nicht in sich selbst, sondern sie liegt in Christus. Christus ist unser Ursprung, unser Mittelpunkt und auch derjenige, der unser geistliches Leben erhält. Und der Psalmist sagt an einer Stelle, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches, dass wir doch auch zu dieser Quelle des Lebens gelangen konnten. In Johannes 4, Vers 14 lesen wir, Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also Christus stillt nicht nur so vorübergehend, sondern wir müssen sagen, Christus schenkt bleibendes Leben. Und wo der Herr Jesus in unserem Herzen Raum gewinnt und auch Raum bekommt, da wird das Herz nicht nur getröstet, sondern wir haben hier gelesen, es wird gänzlich erneuert. Sein Leben fließt in die Seele, die er glaubt. Und das bedeutet, es entsteht dann eine bleibende Verbindung mit ihm. Und Jesus sagt nicht nur, dass der Durst hier gestillt wird, sondern dass das Wasser in dem Menschen selbst wieder zu einer Quelle wird. Und das ist ja ein tiefer Gedanke. Der Herr Jesus ergibt nicht nur ab und an mal eine Erquickung von außen, sondern er gibt wirklich neues Leben im Inneren. Und durch dieses Leben, welches wir bekommen haben, können auch wir wieder als eine Quelle arbeiten und fungieren und neues oder ja zum neuen Leben führen. Da gebe Gott uns auch Gnade, dass er dort, wo er uns hingestellt hat, dass wir eine Quelle wären, die doch auch sprudelt, die all das hervorbringt, was Christus in uns gewirkt hat, dass wir ja auch ermutigen möchten, aus diesem sündigen Leben, doch von diesem sündigen Leben Abstand zu nehmen und sich doch auch dem Herrn zu weihen und doch auch diese wunderbare Quelle anzunehmen. In Kolosser 2, Vers 6 bis 7, da lesen wir noch, wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so wandelt auch in ihm und seid in ihm gewurzelt und erbaut und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid reichlich dankbar. Kolosser 2, das waren die Verse 6 bis 7. Und Paulus erinnert uns hier daran, wie unser Glaubensleben begonnen hat, indem wir den Herrn Jesus angenommen hatten. Aber das christliche Leben wird nach der Annahme ja nicht einfach so in Eigenkraft fortgesetzt, sondern bleibt ja ein Leben aus der Gnade, aus Christus, unter dem Wort und auch durch den Heiligen Geist. Und was am Anfang gilt, gilt auch auf dem ganzen Lebensweg der Nachfolge. Ein Wandeln im Herrn bedeutet, dass unser ganzes Leben ja auf Christus ausgerichtet ist. Und wer in Christus wandelt, der fragt sich, ja, was kommt aus ihm? Was entspricht seinem Wesen? Was führt mich auch tiefer in die Gemeinschaft mit dem Herrn? Und schließlich ergeht hier die Aufforderung an uns, seid in ihm gewurzelt. Das ist ja auch ein wunderbarer Gedanke, dass wir mit dem Herrn verankert sind, dass wir mit ihm eng verbunden sind, eng verknüpft, so in einer innigen Freundschaft mit ihm leben. Und ferner finden wir in diesem Vers ja noch den Gedanken des Bauens. Und so ist ja Christus nicht nur unsere Quelle, sondern er ist auch das Fundament, auf welchem unser geistliches Haus gegründet ist. Und so gewinnen wir an einer wunderbaren Festigkeit, Standhaftigkeit und unser Bau wird auch tragfähig sein. Kommen wir nun zu dem dritten Gedanken, ohne eine bleibende Verbindung zu Christus werden wir in unserem geistlichen Leben austrocknen. Und auch hier vielleicht ein Bild aus der Natur, der Baum, der in einem ausgedörrten Boden steht, ist ja ein Baum, dessen Wurzeln keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann und er wird im Inneren irgendwann einmal austrocknen. Er verliert zunächst einmal die Widerstandsfähigkeit und es kann so weit kommen, dass wenn der nächste Sturm herankommt, dass er dann umkippt. Die geistliche Anwendung dieses Bildes, so kann es auch mit der Seele gehen, dass eine geistliche Austrocknung geschieht, oft schleichend, vielleicht auch unbemerkt. Man betet vielleicht noch, aber ohne ein wirklich inneres Leben. Man liest vielleicht noch die Bibel, aber ohne wirklich diesen Hunger doch auch zu verspüren. Und man dient noch, aber ohne frische Liebe. Und gerade deshalb ist diese Gefahr so ernst, weil sie lange unerkannt bleiben kann. Wir hatten in der Vergangenheit schon mehrmals dieses Sendschreiben an Ephesus gelesen und auch davon gehört, auch letzte Woche. Ich lese noch mal ganz kurz Offenbarung 2, 4 bis 5. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue wieder die ersten Werke. Also der Herr spricht hier zu einer Gemeinde, die ja vieles richtig getan hat und doch irgendwie in der Tiefe, in der geistlichen Tiefe verloren hat. Und das ist ja das Entscheidende. Ephesus hatte Werke, es hatte eine gewisse Mühe an den Tag gebracht. Sie hatten Ausdauer und auch geistliche Wachsamkeit. Äußerlich war vieles vorhanden in dieser Gemeinde, aber Gottes Auge schaut doch tiefer hinein. Es schaut ins Herz und dort musste Gott sagen, euch fehlt die erste Liebe. Das zeigt uns auch eine ernste Wahrheit. Man kann für den Herrn arbeiten, man kann für den Herrn vieles tun, aber wichtig ist doch, dass wir vor Liebe weiter brennen, dass wir aus dieser Liebe heraus Gott dienen und auch ihm zur Verfügung stehen. Vielleicht kann man auch gegen Irrtum stehen, man kann treu erscheinen und auch viel leisten, aber problematisch wird es, wenn Christus selbst nicht mehr unser Mittelpunkt ist und ja, der Mittelpunkt der Zuneigung. Dann bleibt nämlich vieles nur noch Pflicht, ja, Gewohnheit. Man tut manches aus einer gewissen Verantwortung heraus, aber nicht mehr aus dieser Quelle der Liebe. Und das ist wirklich wichtig. Denn wo die erste Liebe verloren geht, wird der Dienst für Gott dann, ja, wie geschieht er dann? Dann steht der Mensch wieder im Mittelpunkt und er versucht selbst, sein Leben zu tragen. Die Hände, sie bleiben dann beschäftigt, aber das Herz ist nicht mehr so frisch an Christus gebunden. Und gedenke, hatten wir ja hier in diesem Vers gelesen, gedenke, wovon du gefallen bist, bedeutet ja, schau zurück auf den Ort, von dem du einmal gestartet bist, wie du einmal in dieser innigen und brennenden Liebe zu Christus standest. Denk da mal dran zurück und tue wieder diese ersten Werke. Kehre zurück zu diesem Anfang, den du mal getan hast, wo doch wirklich dein Herz brannte für den Herrn. Jesaja 40, Vers 31, das ist so mein Lieblingsvers in der Bibel. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich finde diesen Bibelvers, der hat so eine besondere Bedeutung. Denn es ist schon so, dass wir in unserem geistlichen Leben vielleicht mal müde werden, dass wir matt werden. Aber Gott verheißt uns hier eine wunderbare Hilfe, eine wunderbare Zuneigung. Er wird mit seiner Hilfe um uns herum stehen. Er wird uns neue Kraft geben. Und dann werden wir sogar in der Lage sein, aufzufahren. Dann werden wir, also unsere Probleme, die wir so haben, die werden dann nichts. Und ja, wir überwinden. Und das ist etwas wirklich Herrliches. Und gebe Gott Gnade, dass wir doch auch von dieser Kraft erfüllt sind, dass wir sie in unserem Herzen besitzen. Und mit dieser Kraft ist ja auch eine gewisse Ausdauerfähigkeit verbunden. Wir werden dann nicht müde, wir werden wandeln wunderbarerweise. Und ja, gebe Gott uns doch auch Hilfe darin. Sicherlich, unser geistliches Leben geht nicht nur auf Höhen, das wissen wir alle. Wir durchschreiten alle einmal hier und dort Tiefen des Lebens und auch Täler. Aber dieser Bibelvers ist wirklich eine wunderbare Zusage, dass Gott doch auch sein Volk nicht verlässt und auch nicht beiseite schiebt, sondern doch wirklich für Hilfe und auch für diese wunderbare Kraft sorgt. Und der Hauptgedanke sollte ja sein, lebe nicht aus eigener Kraft. Und hier haben wir ein wunderbares Bibelwort, was uns ja auch zeigt, mit welcher Kraft wir nämlich leben und arbeiten können, mit der Kraft Gottes. Und so ist ja auch der Heilige Geist uns gegeben. Und das soll dann auch der letzte Gedanke sein. Durch den Heiligen Geist lebt Christus in uns wirksam. Vielleicht auch hier ein Bild aus der Natur, wenn wir mal ein Segelboot betrachten. Das mag ein wunderbares Segel sein, es mag wunderbar gebaut sein, es mag groß sein, es mag vielleicht richtig großes Segel haben. Aber wenn kein Wind ist, dann bleibt dieses Boot einfach stehen. Dieses Boot bewegt sich nicht aus eigener Kraft vorwärts, sondern es wird doch eigentlich von einer Kraft getragen, von dem Wind, die es selbst nicht erzeugen kann. Und die geistliche Anwendung dieses Bildes ist ja, der Mensch, er kann sich ordnen, er kann vielleicht auch sich ausrichten und bereithalten, aber die eigentliche Bewegung in unserem Leben findet ja nicht durch eigene Kraft statt, durch eigenes Hinzutun, sondern es muss der Geist Gottes in uns wirken, der treibt uns an und befähigt uns dann auch entsprechend zu leben und voranzukommen. Und der Heilige Geist, er darf nicht so ein zusätzlicher Antrieb in unserem Leben sein. Das wäre fatal, wenn das so wäre. Also wenn wir sagen, ich baue so auf meiner eigenen Kraft und dann habe ich noch zusätzlich den Heiligen Geist und mit diesen zwei Kräften fahren wir so vorwärts. Nein, so soll es ja nicht sein, sondern der Geist Gottes ist die Kraft, die wir benötigen und auch die einzige Kraft, die uns vorwärts bringt und auch vorwärts trägt. Wir erinnern uns vielleicht noch einmal an den Vers aus Sacharja, wo es ja um den Bau des Tempels ging, dass dort ja gesagt wurde, durch meinen Geist soll dieser Bau entstehen. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben, dass unser Bauwerk, dass unser geistliches Leben durch den Geist Gottes doch gebaut wird und aufgebaut wird. Und die Leitung dieses Geistes dürfen wir uns auch anvertrauen. Oftmals ist es so, dass der Mensch vielleicht nicht versteht, warum brauche ich den Heiligen Geist oder man ist nicht bereit, sich zu übergeben, weil man vielleicht nicht genau versteht, was dann passiert mit einem. Aber wenn wir mal so an unsere Bekehrung zurückdenken, auch die ist ja schwierig zu beschreiben, was wirklich in uns passiert, wenn wir versuchen, das mit unserem menschlichen Verstand mal zu begreifen, dann ist es schwierig, das zu erklären. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir uns Raum geben dem Heiligen Geiste, wenn wir mit der Taufe des Heiligen Geistes erfüllt sind, was dann genau mit uns passiert. Aber das ist wichtig, dass wir bereit sind, uns dem Geiste Gottes anzuvertrauen. Und er vollbringt dann auch mächtige Taten und stellt menschliches Bemühen wirklich in den Schatten. Er rüstet ja berufene Menschen mit außerordentlichen Gaben, stattet sie aus. Und wenn wir da so auch mal in das Alte Testament blicken, da gab es die Bauleute, die Sänger, die Richter, die Propheten und auch schließlich die Könige Israels, einige zumindest, wo auch der Geist Gottes drauf ruhte. Und so können wir ja auch sagen, dass insbesondere auf unserem Erlöser, den Herrn Jesus Christus, dieser Geist ruhte. Und in der Taufe am Jordan kommt ja der Geist Gottes auf Jesus herab und in dieser Kraft oder mit dieser Kraft war Jesus ja dann auch umhergezogen und tat Zeichen und wunderbare Wunder. Und seine Jünger blies er nach seiner Auferstehung an, so hieß es, nehmt hin den Heiligen Geist. In Johannes 20, Vers 22 lesen wir das. Und so ist die Taufe mit dem Heiligen Geist ja etwas Besonderes. Und ich möchte mal noch ein paar Bibelverse hier kurz anführen, damit wir auch begreifen, dass es wirklich geschehen ist und dass es wichtig ist, dass wir auch daran glauben, an diese Kraft und auch an die Taufe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, Vers 3, das war ja der Pfingsttag. Da heißt es, setzte sich der Heilige Geist auf einen jeden von ihnen. Oder in Apostelgeschichte 8, Vers 17, die Gläubigen in Samarien empfingen den Heiligen Geist, als die Hände auf sie gelegt wurden. Dann kennen wir Cornelius Haus. Da war es so, als Petrus predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Oder wir lesen in Apostelgeschichte 19, Vers 6, von den 12 Männern zu Ephesus, da heißt es, als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Also das sind Beweise dafür, dass der Heilige Geist auf die Menschen kam. Und wir wollen noch einmal betrachten die Auswirkung dieser Gotteskraft in unserem Leben. Also wir können uns fragen, welche Wirkung hat die Ausgießung des Heiligen Geistes in unserem Leben? Und eine besondere Wirkung ist ja die Reinigung oder die völlige Reinigung des Herzens. Und die Heiligung, sie zielt auf das innere Wesen des Gläubigen. Wir können sagen, nach der Wiedergeburt ist der Mensch ein Kind Gottes. Aber Gott will das Herz tiefer reinigen und ganz für sich gewinnen. Und so lesen wir ja beispielsweise in Apostelgeschichte 15, Gott gab den Heiligen Geist und dann heißt es weiter und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Ein ganz wichtiger Punkt. Er reinigte ihre Herzen. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, Gott heilige euch durch und durch. Auch das bedeutet ja etwas Größeres, ein umfassenderes Werk in unserem Leben. Und konkret bedeutet das, dass durch die Heiligung eine in uns wohnende, angeborene Verderbtheit wieder in den natürlichen Zustand versetzt wird. Da vielleicht mal ein Beispiel zu. Wir alle besitzen einen Gerechtigkeitssinn. Geschieht Unrecht, so schlägt dieser Gerechtigkeitssinn an. Wir weisen vielleicht die Person darauf hin. Wir verurteilen auch das Unrecht und sind eventuell auch entrüstet. Aber die Verderbtheit im Menschen kann dafür sorgen, dass ein Übereifer in solch einer Situation entsteht und wir vielleicht dazu gelangen, dass wir denjenigen, der Unrecht getan hat, verachten. Und dazu darf es nicht kommen. Und die Heiligung nimmt uns diese Eigenschaft des Gerechtigkeitssinnes nicht weg, aber sie sorgt dafür, dass aus dem verdrehten Zustand wieder ein natürlicher Zustand wird, wie es eigentlich auch vor dem Sündenfall gewesen ist. Als Adam und Eva im Paradiese lebten, vor dem Sündenfall, besaß ihr Herz eine völlige Reinheit, doch auch mit Gott. Oder ein anderes Beispiel wäre so das Selbstwertgefühl. Auch das besitzen wir alles, eine ganz normale Eigenschaft des Menschen. Und die Verderbtheit im Menschen kann dazu führen, dass aus dieser Eigenschaft heraus der Mensch vielleicht mehr gelten will als ein anderer. Und das wäre keine gute Sache. Und die Heiligung, sie würde uns wieder zum natürlichen Selbstbewusstsein zurückbringen, in einem ganz gesunden Maße. Eine weitere Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben wäre die völlige Hingabe an Christus. Also als zweites Gnadenwerk wird die Heiligung oft als eine tiefere Übergabe des ganzen Lebens an Gott verstanden. Und es sind nicht nur einzelne Bereiche, die dann Christus gehören, sondern unser ganzer Mensch, die ganze Kraft, die wir besitzen, der ganze Verstand, unser Wille wird dann Gott zur Verfügung gestellt. Und wir lesen auch zwei Bibelverse dazu, Römer 12, Vers 1, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges, heiliges Opfer. Also unser Leib ist dann auch Gott geweiht. Oder 2. Korinther 5, Vers 15, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Also nicht, es geht dann nicht mehr um uns selbst, um unser eigenes Leben, sondern mit der Wirkung des Heiligen Geistes sind wir in der Lage, doch auch uns ganz Gott hinzugeben. Das eigene Ich, es verliert einfach an Wert. Es ist dann nichts mehr Besonderes, unser eigenes Ich. Christus und sein Reich bekommen dann den ersten Platz in unserem Leben. Und was die Wirkung des Heiligen Geistes noch besonders macht, ist, dass wir eine tiefe Liebe oder eine besondere Liebe zu Gott verspüren werden. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, lesen wir. Also etwas Besonderes, was uns der Heilige Geist gibt, eine besondere Liebe Gottes. Oder in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, sie beginnt mit der Liebe. Also die Wirkung ist, unsere Nachfolge, unser Dienst geschieht weniger dann aus einem Pflichtgefühl heraus oder gar aus eigener Eigenkraft, sondern dann wirklich aus dieser innigsten Liebe zu Christus. Und so ist ein wichtiges Kennzeichen eines geheiligten Menschen die wachsende Frucht des Geistes. Also wir werden das beobachten können. Ein Mensch, der sich wirklich dem Heiligen Geiste geweiht hat und auch untergeordnet hat, der wird diese Frucht des Geistes in sich tragen. Sie wird sichtbar sein. Das ist ein Wesen des Christen und auch im Gläubigen dann sichtbar. Ein geheiligter Mensch besitzt dann eine größere Brauchbarkeit im Dienst, im Werke Gottes, weil sein Herz gereinigt ist, sein Wille doch auch Gottes Reich hingegeben ist und auch seine Abhängigkeit zu Gott vertieft ist. Vielleicht noch zwei Ermahnungen zum Schluss an uns. Die eine heißt, den Geist dämpft nicht. Das ist wichtig, dass wir in unserem Leben uns dieser Wirkung des Geistes nicht verschließen oder dass wir irgendwie meinen, ach komm, hier diese Situation, da mache ich so, wie ich möchte. Nein, es ist wichtig, dass wir den Geist nicht dämpfen. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle in Epheser 4, Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Auch ein wichtiger Gedanke. Wir sollen den Geist nicht betrüben. Da mögen viele Möglichkeiten sein und auch Gründe, wie wir den Geist betrüben können. Könnt ihr selbst einmal drüber nachdenken. Aber hier ergeht an uns diese Ermahnung, betrübet nicht den Heiligen Geist. So wünsche ich uns allen Gottes reichen Segen, auch in der kommenden Zeit. Das Thema war, lebe nicht aus eigener Kraft. Wir können austrocknen. Uns wird die Kraft fehlen, wenn wir die wahre Kraft, wenn wir es aus eigenem Dünken versuchen, Gott zu dienen. Und wir haben gehört, dass Christus doch die Quelle, die wahre Quelle des Lebens ist. Zu der gilt es zu kommen, zu gelangen. Und dann diese wunderbare Kraft des Heiligen Geistes. Ich wünsche sie uns allen, dass sie in unserem Leben vorhanden ist, auch sichtbar wird und wir wirklich Kinder Gottes wären, die brauchbar sind im Reiche, im Werke Gottes. Gebe Gott uns Gnade. Amen.